Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host, der euch hier in dieser Ausgabe begleiten wird. Ja, ich babbel mir hier nicht selbst einen Bart, sondern ich habe ja angefangen, in den letzten Ausgaben mir immer schon Interviewgäste zu holen und finde das mega spannend, weil ich einfach unglaublich viel lerne. Das ist ja total anders, wenn man so selbst immer nur als Sender fungiert oder wenn man Leute reinholt, wo man sowieso immer mal ein paar Fragen stellen kann. Wollen würde und die dann einfach ja mal los wird. Sonst staut sich das ja. Ihr kennt das ja vielleicht, dass man so ja im Internet irgendwie was liest oder Leute trifft und doch nicht alle Fragen stellen konnte und ja, dann staut sich das so. Und ich nehme einfach dieses Format, um diesen Stau einfach ein bisschen zu beseitigen. Und das probiere ich heute mal mit einem netten Interviewgast, nämlich mit der Chantal Sabrantke. Herzlich willkommen erstmal hier.
Ganz lieben Dank dir für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
Ja, freut mich auch sehr, weil ich gerade bei dir eine ganze Menge Fragen habe, die ich von dir hoffentlich beantwortet bekommen werde, die mit deiner Person begründet sind, mit deinem Werdegang begründet sind. Und so der Tenor eigentlich von diesem Podcast und das, was die Hörer vielleicht interessiert, die wollen ja mal vorher schon so wissen, was eigentlich die nächste Stunde so folgt. Es geht um die Tatsache, dass ich in LinkedIn speziell von dir, aber auch von anderen, gerade von weiblichen Marktteilnehmern lese, hey, hier geht's gerade durch die Decke, hier ist ja irre, was die letzten Wochen los war. Das kann natürlich so ein Marketing-Sprech sein, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, aber ich glaube, da passiert wirklich ein bisschen was bei bestimmten Leuten. Und ich würde einfach mal ganz gerne ergründen, wo vielleicht, also nicht eine Blaupause, aber wo vielleicht diese bestimmten Stellschrauben sind, die dir vielleicht jetzt noch gar nicht so bewusst sind, die wir gemeinsam heben werden, wo dann Erfolg vielleicht anfängt, wo Abbiegungen sind, die man vielleicht vermeiden sollte. Also ihr wisst schon, die Straße zum Erfolg, schnell und hektisch reich werden, darum soll es hier heute gehen. Aber bevor wir da anfangen, Chantal, nimm doch die Leute einfach mal erstmal ein bisschen mit zu deiner Person, was du so machst und dann werden wir den großen Fächer aufmachen.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Chantal. Ich sage immer ganz gerne, ich kann Marketing und sonst nichts. Es liegt daran, dass ich direkt nach dem Abi schon im Marketing angefangen habe. Das heißt, ich war lange für IKEA Marketing tätig, in ganz verschiedenen Standorten und in Positionen und habe dann halt irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht und habe mittlerweile eine kleine, aber feine Agentur. Und ja, wir spielen halt so ein bisschen.
Sag mal kurz.
Ich lache, weil weil klein und fein, ne? Also wir sind jetzt knapp 4 Jahre jetzt dabei. Mhm. Und dass ich nicht mehr alleine bin, das ist jetzt ja auch knapp ein Jahr erst so. Ne? Also dass ich diesen Schritt mache oder gemacht habe, Mitarbeiter einzustellen und ja, diesen Punkt oder Schritt in die Richtung Agentur zu gehen, da bin ich ja eigentlich gerade mittendrin. Und deswegen ist es so spannend. Und aufregend. Ja,
ich wollte nur diese Reaktion, die höre ich so oft, dass man ja, dann genau. So ein bisschen lächelt darüber und das ja so dann ein bisschen, also das wirkt so ein bisschen unsicher in diesem Werdegang, deswegen wollte ich es einfach mal erfragen.
Ja, weil doch tatsächlich ist auf jeden Fall so, gerade mit einem Gesprächspartner wie dir, der da ja doch ein gestandener Online-Marketer ist, mit einer doch
also eine Respektbekundung, oh Gott, ey, nein, nimm das weg, nee, die Einschüchterungsnummer.
Also, nein, nicht in die Einschüchterungsnummer, aber ich glaube, ich bin da einfach realistisch. Also wenn man jetzt 4 Jahre am Markt ist als Agentur, ist man noch Frischfleisch und ist, glaube ich, noch dabei, sich gerade erstmal zu etablieren und zu positionieren und da kann irgendwie noch alles passieren.
Ja, ich bin vielleicht schon am Ende dieser Laufbahn, die du ja gerade anfängst, deswegen ist es für mich vielleicht auch total spannend. Ich habe dich nur unterbrochen, sorry, wegen dem kleinen Grinser. Sag mal weiter.
Ja, was kann ich sonst erzählen? Also wir spielen so ein bisschen die Hobbys, will ich fast sagen, der Mitarbeiter aus. Also jeder hat ja so seine Vorlieben, sodass wir zum Beispiel jetzt ja ein eigenes Magazin haben, was wir herausgeben, weil wir eine Texterin haben, die da Blut und Feuer und Herz und Liebe und für ist und alles. Und genau, solche eigenen Projekte haben wir dann eben auch und ziehen die halt neben den Kundenprojekten durch. Und ich glaube, dass das eigentlich eine coole Entwicklung ist, die sich eigentlich auch wieder zufällig ergeben hat, aber woran alle Spaß haben und was natürlich auch Umsatz bringt, ne? Ganz klar.
Mhm. Du hast ja irgendwann bewusst, sicherlich, hoffentlich bewusst die Entscheidung getroffen, dich selbstständig zu machen, warst aber zu Anfang One-Woman-Show.
Ja.
Und hast dann, ja, wie die meisten so, peu à peu Leute eingestellt und sag mal so ein bisschen noch was zu diesen Wandel von dem IKEA, hast du ja gesagt, warst du vorher. Warum hast du überhaupt mit Selbstständigkeit gespielt und wie war denn dieser, dieser Zeitpunkt des Wechsels, was da so passiert, was
aufregend ja. war? Also das ist tatsächlich, also ich habe immer gesagt, ich mache mich niemals selbstständig. Wer das macht, ist doch bekloppt. Das liegt bestimmt an meiner Erziehung. Mein Papa ist ja Polizist und der hat mich stark beeinflusst in vielen Dingen. Das merke ich immer wieder. Gerade so als Unternehmerin, ne, gibt es dann doch so viele Dinge, wo man was anderes gelernt hat, sag ich mal, so vereinfacht. Ja, und so war es dann halt, dass ich bei IKEA halt ganz lange war und dann irgendwann nicht mehr da bleiben konnte, weil ich dann das zweite Kind bekommen habe. Das war dann so ein bisschen doof, weil IKEA nicht wollte, dass ich dann in der Position bleibe. Und ich wollte aber nicht wieder Position rückwärts. Genau.
Ja, sag mal ein bisschen was zu der Position. Was hast du da genau gemacht?
Also ich habe angefangen tatsächlich mit einer Ausbildung, aber dann direkt mit der Aussicht, als Führungskraft ausgebildet zu werden. Mhm. Und so war es dann. Das heißt, ich habe erstmal als Teamassistent gestartet, Teamleiter und dann irgendwann Marketingmanager und bin dann halt auch für größere Regionen zuständig gewesen und dann so durch Deutschland getingelt. Und das ist auch das Problem an der Sache. Ne? Ich hatte ja dann ja schon das erste Kind, das war dann 4,5 und dann hatte ich auch irgendwann Lust auf das zweite Kind. Und die Einschulung war dann ja auch nicht mehr jetzt 10 Jahre entfernt oder sowas, sodass ich gesagt habe, erstmal, ich möchte das jetzt machen, ne? Zweites Kind steht an. Das Gespräch habe ich gesucht mit meiner Chefin und mit der Personalabteilung. Ich glaube, wenn man als Manager tätig ist, ist das klar, nicht nötig, man muss es nicht, aber es ist, glaube ich, doch hilfreich für alle Beteiligten, auch für die eigene Abteilung, die man einfach dann zurücklässt. Ne? Also von daher habe ich da das Gespräch gesucht und hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich an einem Standort länger bleiben kann. Aber leider war dem dann nicht so. Und dann habe ich dann doch ganz schön doof geguckt, als ich dann auf einmal da stand und klar war, okay, so geht's jetzt nicht weiter und jetzt muss ich mir irgendwie was anderes überlegen. Und dann gab es natürlich eine Abfindung und dann habe ich tatsächlich das gemacht, was ich eigentlich nach dem Abi machen wollte, und zwar Marketing studiert, also dann als Fernstudium. Mhm. Schön in der Schwangerschaft dachte ich mir, dass das eine gute Idee ist, dass das dann im Arbeitsalltag oder im Alltag.
Ja, Schwangerschaft ist doch auch ganz easy, oder? Also ging doch bestimmt super locker.
Ja, also ohne Scheiß, also eigentlich so, es gab so einen Moment, das habe ich selber.
Also Ironie Ende, Doppelpunkt.
Ja, genau, ich habe das in dem Moment auch selber gar nicht gerafft, aber der Höhepunkt war eigentlich, glaube ich, als ich dann bei der Geburt des dritten Kindes im Krankenhaus saß mit Wehen und halt den MacBook noch auf dem Schoß hatte und nicht aufhören konnte, Angebote zu schreiben. Also so schlimm war es irgendwann, dass ich
Hilft aber jetzt nicht bei der Schmerzvermeidung.
Hilft überhaupt nicht bei der Schmerzvermeidung, okay, und hilft auch gar nicht dabei, dass das schnell geht. Überhaupt nicht. Es ist eine ganz doofe Idee, das zögert das Ganze nur raus, ja. Also es war irgendwie total wild und das beschreibt eigentlich, glaube ich, ganz gut, wie das Ganze war. Also es war total chaotisch. Es war eine Entscheidung von okay, ich habe irgendwie nichts zu verlieren, ich kann es jetzt testen und entweder es klappt oder ich bewerbe mich halt irgendwo. Also jetzt gerade aus dem Punkt, jetzt kann es funktionieren und dann ist das ganz nice mit Kindern, vielleicht selber sagen zu können, wann und wo man arbeitet. Das war ursprünglich der Gedanke. Und dann ist es dann doch viel besser irgendwann gelaufen als gedacht. Also gerade jetzt so das letzte Jahr ist weit über dem, was ich mir vorgestellt habe, muss ich sagen.
Doch. Also ist ja, dann sind wir schon am Endpunkt, aber es soll ja auch ein bisschen um den Weg gehen, den du beschritten hast.
Ja, ja.
Das heißt, du bist dann in die Selbstständigkeit gegangen, hattest dann 3 Kinder. Ja, wie? Die, also,
Chaos.
Da ist ja jetzt nicht ja Chaos sowieso, kann ich mir gut vorstellen, irgendwie mit 3 Kindern. Aber so jetzt sind ja nicht, jetzt, du hast ja nicht eine gängige Agentur oder einen anderen Freelancer-Kundenstamm übernommen. Wo kamen denn deine Kunden her? Wo hast du denn jetzt irgendwie den Familienumsatz aufbessern können?
Also ich habe tatsächlich neben dem Studium dann angefangen, also ich glaube nach 5 Wochen oder so im Studium habe ich die Entscheidung getroffen und mir gedacht, okay, warum versuche ich es nicht einfach selber? Und habe dann direkt angefangen, alle Inhalte, die wir da gemacht haben, quasi umzusetzen für meine eigene Sachen, also für mein eigenes Unternehmen. Also ich habe da direkt dann die Webseite gebaut, SEO gemacht und all so ein Kram und eben Social Media auch gestartet. Also vorher hatte ich, bei IKEA haben wir vor 10 Jahren nicht viel mit Social Media gemacht. Das und auch SEO sind für mich eigentlich neue Bereiche und SEO hat mich ja total gefangen. Das ist dann so die andere Geschichte. So ist das am Anfang dann entstanden, dass ich eigentlich auch mit einem ganz anderen Thema irgendwie in die Welt gegangen bin, also auch mit dem Thema Visual Merchandising mehr, also wie mache ich Verkaufsraumgestaltung, was ist Point-of-Sales-Marketing mäßig sinnvoll, solche Themen eher am Anfang.
Also genau. Okay, dann gehen wir nochmal ein kleines Stück zurück, nämlich die Auswahl der Themen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, und das zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch die Selbstständigkeit, egal wie lange man dabei ist, macht man jetzt so einen Bauchladen auf und bietet irgendwie alles an oder spezialisiert man sich. jetzt habe ich einfach, und das sehr einfach strukturiert, aber ich habe jetzt einfach nochmal jetzt, stand jetzt auf dein LinkedIn-Profil geguckt. Und da steht ja auch eine Menge oben drin, wo ich denke, okay, sie hat sich für den Bauchladen entschieden. War das die richtige Entscheidung, um am Anfang Kunden in vielen Bereichen einziehen zu können? Oder bereust du das, nicht jetzt irgendwie spitzer in einem bestimmten Bereich irgendwie aktiv gewesen zu sein? Weil manche, gerade Frauen, entscheiden sich ja oftmals für Social Media, was ich jetzt so sehen kann. Und das wäre ja jetzt auch eine Sache gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, warum hat Chantal jetzt nicht den Weg einer LinkedIn-Beraterin genommen oder so?
Ja, genau. Ganz klare Sache, weil ich am Anfang gesagt habe, ich kann ja jetzt mit solchen Sachen nicht anfangen bei dem Wettbewerb, den es gibt. Es gibt so viele große Online-Agenturen. Das war das Letzte, was ich machen wollte. Und ich habe dann eigentlich durch einen Zufall gemerkt, dass dieses Thema Schaufenster gestalten, Visual Merchandising, also klar, es gibt externe Dienstleister, die man sich für teuer Geld als Einzelhändler, gerade so die Kleinstores, dann reinholen können alle paar Wochen und die dann für viele tausende Euros das alles machen. Oder sie machen es halt selber und dann ist es super schlecht. Also habe ich mir gedacht oder auch schnell in der Keyword-Recherche gemerkt, es gibt gar keinen, der das irgendwie so anbietet, dass die Leute das mal lernen. Also dass die, ne? Und die suchen danach. Also ich habe das Suchvolumen gesehen und habe dann die Chance gesehen. Also eigentlich ist meine erste Geschäftsidee entstanden aufgrund der Keyword-Recherche. Deswegen ist für mich heute immer noch SEO so ein wertvolles Thema und ich lasse davon auch nicht ab, weil es, glaube ich, in einigen Business Cases einfach der Game Changer sein kann. Da bin ich auch auf Zielgruppen gestoßen und habe dann angefangen, mich mit dem Thema erstmal breit zu machen, auch vor allem SEO zu machen. Und das läuft bis heute so gut, dass ich da regelmäßig Anfragen drüber bekomme. Und das halt eigentlich mittlerweile ein ziemlich automatisiertes Business ist, was natürlich cool ist, ne? Dass das so ein Grundrauschen reinbringt. Das heißt, ich habe erst total spitz positioniert gestartet. Auch auf LinkedIn, auch mit meinen Postings und, auch auf allen Kanälen irgendwie Vollgas auf dieses Thema. Und dann kamen aber die Leute auf mich zu und haben gesagt, boah, wieso rankst du denn so gut? Also genau so ist es gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt SEO gemacht. Und dann meinten die, boah, mach das auch mal für mich. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Und die so, doch, das machst du jetzt? Und ich so, okay, alles klar, dann mache ich das jetzt. Und so waren tatsächlich meine ersten Aufgaben oder Projekte im Online-Marketing. Also eigentlich habe ich immer gedacht, nee, das lasse ich. Dafür gibt es eine viel zu starke Konkurrenz und ich werde es niemals schaffen, mich da zu etablieren. Das war eigentlich immer der Gedanke. Und dann sind mir die Projekte einfach so in den Schoß gefallen, dass ich irgendwann dachte, okay, ich brauche dafür irgendein Schild, also irgendwas, was drüber steht und kann dann halt auf Marketingfee. Und dass daraus jetzt eine Agentur geworden ist mit Mitarbeitern und, das habe ich bis zuletzt nicht geglaubt. Das ist halt, da bin ich so reingestolpert eigentlich.
Aber Social Media meint jetzt LinkedIn oder hast du noch breiter gespielt in Social Media?
Also Schaufenster gestalten habe ich richtig breit gespielt. Also wenn die Leute jetzt anfangen zu googeln, dann wird es peinlich vielleicht. Also gerade YouTube und TikTok kann ich nicht empfehlen. Das ist, da gibt es immer noch die Videos von meiner Anfangszeit. Die haben natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und das sind auch Kanäle, die bis heute nicht funktionieren. Aber Instagram zum Beispiel ist ein Kanal, also auch wenn ich da jetzt nicht die 100.000 Follower habe, funktioniert der tatsächlich für das Thema sehr gut. Mhm. Ne, ist, glaube ich, einfach eine, also auch wenn es B2B ist, kommt es immer darauf an, wer ist deine Zielgruppe. Und da sind eben viele Einzelhändler und Apotheken und Optiker und so unterwegs. Und das sind so die Punkte, die sich durchgesetzt haben. Aber ich mache auch viel Pinterest. Ich habe auch Facebook versucht, alles Mögliche. Xing, ich habe selbst auf Xing dieses Thema versucht und auch auf LinkedIn. Also alles. Ich habe eigentlich alle Register gezogen, die gingen, weil ich wusste, entweder das oder ich muss halt nochmal komplett umdisponieren.
Okay, dann habe ich verstanden. Du hast dich erstmal spitz positioniert in Abgrenzung zu allen Leuten, die mit dem Bauchladen starten wollen und hast dann in Social Media richtig Gas gegeben als dreifache Mama. Wie viel Zeit hast du da so reingesteckt? Was heißt Gas geben? Das definiert ja jeder so ein bisschen anders.
Also als ich angefangen habe, war ich ja dann schwanger gerade mit dem Dritten, muss man dazu sagen. Die sind ja nah beieinander, die beiden. Auch bei den Meetings, ne? Ich habe mich nie getraut, aufzustehen, es wollte bloß keiner sehen, dass ich schwanger bin. Also so war noch mein Mindset, ne? Wirklich ganz, ganz schlimm. Mittlerweile wäre das natürlich eine andere Nummer. Aber das war schon eine große Drucksituation. Dadurch, dass ich ja auch, also unsere Konstellation hier zu Hause schon immer so war, dass ich die war, die gesagt hat, nein, ich arbeite weiter, auch jetzt mit Kind und wir ziehen jetzt mit Familie um und dafür bleibst du halt zu Hause. So zu meinem Partner, ne? Das heißt, bei mir war die Verantwortung, dass das Geld reinkommt.
Du bist ja ein richtiger Drache.
Ich kann ein Drache sein. Auf jeden Fall. Nein, aber ne, also man muss dazu sagen, wir haben uns ja auch kennengelernt, weil ich damals für IKEA ja schon umgezogen bin und. Also das war schon eigentlich klar, dass mein Herz wirklich für IKEA geschlagen hat. Ich habe das sehr, sehr, sehr gerne gemacht und das war auch erst ein Weltuntergang für mich. Also ich habe nicht gedacht, dass die sagen, okay, dann tschüss. Da hätte ich meinen Arsch drauf verwettet, dass das nicht passiert. Und es ist passiert und dann stand ich da halt erstmal. Das war auch richtig bitter und es ist auch böse geendet. Also ich bin dann ja trotzdem schwanger geworden, hab mir gedacht, okay, ist mir egal, ich mach das jetzt trotzdem. Und dann, ja, wurde es halt unschön, so verkürze ich das jetzt mal. Und dann bin ich halt relativ schnell danach gegangen. Und dann steht man da als Mama und weiß halt irgendwie nicht, okay, oder schwanger, ne, und weiß halt irgendwie nicht, okay, wie geht's weiter. Dann war das halt ganz cool eigentlich mit dem Fernstudium. Das hat mich eigentlich, also ne, da dachte ich, okay, das ist eine coole Sache. Aber der Schritt mit der Selbstständigkeit war auf jeden Fall gewagt.
Wie viel Zeit hast du denn da investiert? Also warst du jetzt dann schwanger und sagst, ja, du hast sehr breit gespielt, du hast jetzt die spitze Positionierung gehabt. Also die Frage ist ja immer, was braucht es jetzt, um diese Traktion, die du jetzt beschrieben hast, auch in dem Thema, dass die Leute gesagt haben, ah, die steht jetzt genau für dieses Thema. Wie viel zeitlicher Aufwand steckt denn dahinter? Wie viele Stunden hast du da am Tag investiert?
Ja. Also es gab viele, viele Tage, gerade in den ersten Jahren, wo ich mir einen Wecker gestellt habe für 3 Uhr morgens, aufgestanden bin, angefangen habe zu arbeiten, 7 Uhr Kinder geweckt, weggebracht, 8 Uhr weitergearbeitet bis 15 Uhr, Kinder fertig gemacht bis 19 Uhr, ab ins Bett und dann wieder bis teilweise 12, 1 Uhr, also fast 24 Stunden durch und dann ein paar Stunden geschlafen und weiter. Solche Tage gab es auch viele, wirklich viele in den ersten Jahren. Ja, weil, also auch der am Anfang, der Moment, wann gehe ich jetzt zum Finanzamt und sage, okay, ich mach's jetzt, ich bin jetzt selbstständig, wann machst du das? Das heißt, ich habe viele Aufträge erst abgelehnt, die so kleinere Sachen, weil ich gesagt habe, nee, ich brauche was Großes. Ich muss die Gewissheit haben, dass ich davon überleben kann. Und das kam irgendwann. Der kam irgendwann, der Auftrag, und es war erst total super geil. Und dann sagte die Ansprechpartnerin, dass die jetzt zum Jahresende noch ein bisschen Budget überhaben. Das war dann im November. Dann haben wir dann für das Restbudget, das waren dann also unter 1.000 Euro, ne, so 90-Minuten-Workshop irgendwie gemacht, online. Und ich habe mich gefreut. Das war dann das erste Projekt, was ich angenommen habe. Diesen 90-Minuten-Workshop für unter 1.000 Euro habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ne? Und dann war klar, es sind Ferien, alle sind weg. Und zum 1.1. oder 15.1. oder so war sie dann wieder da. Und dann schickte ich ihr eine E-Mail am 20., wie es denn aussieht, wann wir jetzt starten offiziell, und bekomme eine automatisierte Antwort-E-Mail, dass die Person nicht mehr für das Unternehmen tätig ist. Und habe dann viel mit denen gesprochen und das Projekt ist nie zustande gekommen. Also genau das, was ich nie wollte, ist dann passiert und ich war selbstständig und hatte keinen Auftrag. Das war richtig scheiße. Und solche Momente habe ich viele gehabt. Also so Fuck-up-Momente, will ich mal sagen, ne? Wo man da steht und sich denkt, boah, scheiße, okay. Und jetzt?
Aber du hast jetzt viel Zeit investiert, also wieder einen Strich drunter. Es ist einfach kein Zuckerschlecken, sich selbstständig zu machen, sondern du musst zu Anfang richtig Gas geben. Das scheint dir ja auch bewusst gewesen zu sein. Und ich glaube, das muss einem auch nicht bewusst sein. Man ist einem einfach bewusst, dass gar kein Geld da ist, wenn irgendwie nichts reinkommt und die Kasse immer schmaler wird. Ja. Das heißt, du hast sehr viel Zeit investiert, so rein psychologisch auch. Also man hat ja oftmals die Phase, also bei manchen ist es ein bisschen früher so, dass man sagt, oh, da ist jetzt ein Auftrag, der bringt mich jetzt über eine gewisse Strecke. Wie lange hat bei dir das gedauert, wo du keine Aufträge hattest? Was war das so vom Zeitansatz her für eine Distanz? Wo du wirklich eigentlich viel gearbeitet hast und deinem Mann erklären musstest, kommt schon?
Also das waren dann, also ich muss sagen, ich habe mich dann am Anfang, das darf man nicht zu laut sagen, ne, echt auf viel zu, also auf ganz, ganz schlimme Sachen eingelassen, die unter der eigenen Würde ist. So mehr sage ich dazu nicht, ne?
Also ja, aber ich meine, das als Erkenntnis ist ja trotzdem cool. Da draußen wird ja nur noch von Purpose geredet. Ich trage mein Pferdchen auch in dem Bereich. Aber die harte Wahrheit ist ja, dass du zu Anfang dich schon so ein bisschen anbiedern musst, um überhaupt über die Strecke zu kommen.
Auf jeden Fall. Also gerade am Anfang habe ich dann ja auch, als ich die Aufträge dann ja nicht angenommen habe, habe ich dann manchmal auch gesagt, okay, komm, ich mache das kostenlos und habe auch wirklich nichts bekommen, um zumindest so eine erste Referenz oder sowas zu haben. Also das habe ich am Anfang ganz, ganz viel gemacht, ne? Dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt nicht selbstständig machen und irgendwelche Unsicherheiten jetzt diesbezüglich haben und kann dann zumindest schon mal so ein bisschen mehr was aufbauen, ne? Das habe ich am Anfang gemacht.
Das heißt, wie viel Trockenphase war da jetzt ungefähr?
Bestimmt 8-9 Monate, ja.
Ach, echt so lange? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann kam irgendwann ein Auftrag, der alles verändert hat? Oder war es ein schleichender Prozess von kleinen Aufträgen?
Ja, doch, es war eher ein schleichender Prozess von kleinen Aufträgen. Also das ging dann irgendwann los, ne? Dass dann Leute dann angefangen haben, meine Kurse zu buchen und solche Sachen. Und das wurde dann immer mehr und die Auftragssummen wurden dann immer größer und der Umfang wird halt auch irgendwann immer größer, ne? So. Mhm. Genau. Also am Anfang hat man, also ich weiß nicht, ich habe unfassbar viele Stunden ins eigene Marketing gesteckt, also bestimmt 16 Stunden am Tag gefühlt oder sowas. Und dann irgendwann kommt man natürlich dahin, dass diese Stunden dann gefüllt sind mit Projekten. Und spätestens dann macht man sich Gedanken über Mitarbeiter, ja.
Und dann ist aber ja diese Phase, die ich zumindest auch kenne, zwischen man investiert sehr viel in seinen eigenen Aufbau, in seine eigene Marke und dann kommen die Kundenaufträge. Und dann muss man ja irgendwo die Zeit, die man plötzlich verkauft hat, ja wegnehmen vom Marketing, weil es ja gar kein anderer da, der es macht. Mitarbeiter sind auch, glaube ich, nicht so leicht zu kriegen. Vielleicht im familiären Umfeld noch ein bisschen, die so ein bisschen mithelfen. Aber jetzt nehme ich mal Übungsannahme. Du hast jetzt die ganze Zeit für dich selbst hingewurschtelt, hast so eine Routine im Marketing entwickelt und jetzt kommen irgendwie Leute, die im Monat, die ja, ich nehme jetzt mal normale 40-Stunden-Woche, 80 Stunden abkaufen. Also 50% deiner Arbeitszeit ist plötzlich monetarisiert und eigentlich da, wo du hin wolltest. Auf der anderen Seite kannst du jetzt nicht mehr so viel Gas geben in deinen Marketingmaßnahmen, wie du vorher gemacht hast. Wie hast du da die Balance gefunden?
Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich sehr lange geschafft, das Thema Social Media am Ball zu halten, obwohl das ja täglich Aufwand bedeutet. Das war mir aber sehr bewusst, dass das sehr scheiße ist, wenn ich damit jetzt aufhöre. Das heißt, das habe ich bestimmt 1,5 Jahre lang oder vielleicht sogar 2 so gemacht, dass ich dafür fest die Zeiten eingeplant habe, bevor meine Kinder aufgestanden sind. Also vor 7 war alles raus damals, auch alle Postings waren vor 7 raus, auf allen sämtlichen Kanälen, die ersten E-Mails beantwortet und der Tag war schon durchstrukturiert quasi, bevor der Tag eigentlich angefangen hat. So.
Mhm. Und dann hast du aber, ich habe jetzt nur gesagt 50%, der normale Ablauf ist ja, wenn wir einfach mal die Uhr ein bisschen weiter nach vorne drehen, ist, dass du über die 100% rüberkommst, bevor du anfängst, dir Gedanken zu machen, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Jetzt war das bei mir, also ich war auch junger Familienvater, als ich mich so selbstständig gemacht habe. Ich überlege jetzt gerade, bei mir schon so lange her, ich muss jetzt ein bisschen tief in mich reingehen. Aber das war schon relativ hart, weil nur diese über 100% sind ja eigentlich, also wenn 100% das ist, was du zum Leben brauchst, so als Selbstständiger, mit allen Abzügen, die dann irgendwie da rauskommen, dann hat ja jeder so eine individuelle Schwelle. Und man probiert ja über die 100% rüberzukommen, um abfedern zu können, dass manche Kunden abspringen, dass du saisonales Geschäft hast, Sommerflaute etc. pp. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Laufzeiten in deinen Verträgen waren, aber man geht ja über die 100% rüber. Wie, also ich weiß, es ist schwer in Prozent zu rechnen, aber wenn wir jetzt mal uns auf die Prozent einlassen, wie viel über 100 warst du, bevor du dir Gedanken über den ersten Mitarbeiter gemacht hast?
Das kann ich gar nicht sagen. Also gefühlt bestimmt 300 oder so.
Okay, das sagt ja schon eine Menge aus. Nein,
also ich weiß es nicht. Ja, wirklich. Also ich habe, also wenn man von einem normalen 8-Stunden-Tag ausgeht, dann kann man schon fast 200% sagen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ja. Also es war schon sehr viel. Und dann habe ich auch erst angefangen, mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Mhm. Das war der erste Step.
Okay, aber Freelancer haben ja auch immer den Beigeschmack, ja, dass das erstmal lange braucht, bis du verlässliche Leute findest. Das ist ja auch ein Prozess, der viel Kraft und viel Zeit kostet. Hört sich immer so leicht an mit, oh, ich habe da mit einem Freelancer zusammengearbeitet. Aber oftmals kennt man die Leute ja gar nicht sehr gut. Man sieht erst in der Praxis, was die zu leisten imstande sind. Dann sind da bei den, also das ist nur meine Erfahrung, aber sind bei den Freelancern gerade damals, als wir noch eine Menge Texte auch eingekauft haben mit Freelancern, auch immer junge Mütter dabei gewesen, die dann auch immer noch ihr Problemchen hatten, die sich alle auch persönlich entwickelt haben noch. Ja, wie bist du denn damit umgegangen, dass du, ja, also wie hast du die Freelancer-Recherche gemacht, um dann wirklich Leute zu haben, auf die du dich verlassen kannst, wo du eine gewisse Sicherheit hast, weil sowas ist ja eine Vertrauensbasis.
Ja, witzigerweise, die ersten kannte ich vom Studium damals. Mhm. Und das waren dann auch welche, die jetzt, so wie ich, auch vorher schon viel Berufserfahrung hatten und das quasi für Zertifikate und solche Sachen gemacht haben, also, ne, und solche Dinge. Und die beiden ersten, die ich dann, also die beiden ersten Freelancerinnen, die sind älter als ich, die sind so in deinem Alter, also haben auch dementsprechend Erfahrung in
also den richtig alt, wollte ich sagen.
Nein, aber die haben mal wesentlich mehr Erfahrung als ich. Also man muss das ja mal sagen, ne, dass ich ja jetzt irgendwie, das ist ja, ich bin ja neu im Unternehmertum. Mhm. Das heißt, dementsprechend potenziell viele Fehler mache ich und habe, glaube ich, das Glück mit den beiden, die waren ja vorher auch schon selbstständig und, und habe auch das Glück, dass ich die beiden jetzt einstellen konnte für ein paar Stunden und solche Sachen, dass ich da eigentlich ja direkt eine gute Grundlage hatte, um nicht direkt auf die Fresse zu fliegen. Das ist dann erst später passiert. Also ja, ich bin auch schon auf die Fresse geflogen bei der Mitarbeiterwahl.
Das heißt aber, das ist jetzt so genau der Moment, der im Unternehmertum ja auch aus meiner Sicht zumindest sehr entscheidend ist. Eine Menge Glück dabei gewesen, dass du jetzt genau an die beiden gekommen bist, die jetzt faktisch in deinem Unternehmen sind, die dich auch ein bisschen unterstützen konnten, unternehmerisch. Weil du kannst ja genauso gut an irgendwelche zwei Pappnasen kommen, die entweder gar nichts drauf haben, dann verschenkst du Zeit, vielleicht auch ein bisschen Geld. Aber du kannst natürlich auch an Leute kommen, die richtig gut sind. Und wo du aber nicht schnell genug wächst, um der Auftragslage von denen etwas entgegenhalten zu können. Also ich habe es ganz oft erlebt, dass ich richtig gute Leute hatte, die dann aber viel bessere oder auch sicherere Jobs bekommen haben im Freelancing. Also abseits der, also ich habe immer Projektaufträge rausgegeben und die haben dann plötzlich so feste Kontingente von großen Konzernen oder von großen Firmen bekommen. Und schwupp war man dann. Also nicht schwupp, das hört sich jetzt so an, als ob keine Kommunikation stattgefunden hat. Aber man ist dann irgendwie da schon dritte Rad am Wagen erstmal gewesen und dann kam irgendwann dann, ah du, ich schaff's nicht mehr irgendwie. Und dann sitzt man da mit den Aufträgen, die man ja irgendwie abarbeiten muss. Und dann hast du vielleicht vorher 100% gehabt und rutscht dann wieder auf die 300%, die du gerade beschrieben hast. Die Erfahrung hast du gar nicht gemacht?
Doch, natürlich. Auf jeden Fall. Also ich habe auch, ja doch, solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel einen Vertriebsbereich eröffnet habe, um das mal zu testen, ne, mit einem Mitarbeiter, aber auch für den Mitarbeiter. Und da dann eigentlich total viel Kosten entstanden sind und das Ganze ist halt irgendwie auch dann nichts geworden, leider. Ne? Also auch sowas tut dann halt finanziell ganz schön weh, wenn man sowas versucht zu integrieren und wirft einen dann auch auf vielen Ebenen zurück. Gerade wenn man am Anfang das macht. Also und um diese Anfangsfrage von dir zu beantworten, ja, ich glaube, ich habe sehr viel Glück gehabt. Und das braucht man auch. Man braucht einfach sehr, sehr viel Glück und muss unfassbar viel dafür auch arbeiten. Also wenn ich mir das jetzt bei mir so angucke, ich glaube, wenn ich nur halb so viel gemacht hätte, hätte ich die 3 Jahre auch nicht überlebt oder die 4 Jahre jetzt. Ja,
ja, und dann musst du ja irgendwann so viel Gas gegeben haben und so breit geworden sein in deinem Potpourri der guten Laune und der Themen, dass wir uns auch über den Weg gelaufen sind, weil das ja auch kein Zufall irgendwann, also ich gebe ja offen zu, dass ich auch das 100er Kontingent in LinkedIn jede Woche einfach ausnutze, um mich zu vernetzen und ein bisschen auf die Strahlkraft meines Alters irgendwie zurückgreifen kann. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber im Kern liegt es ja so, dass man auch eine Wahrnehmung hat, zum Beispiel im SEO-Thema. Also ich gehe bei LinkedIn in der Kontaktsuche schon auch so vor, dass ich sehr stark nach Leuten suche, die auch SEO irgendwo in der Beschreibung haben. Und ich glaube, so sind wir uns mehr oder weniger dann auch über den Weg gelaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wie hast denn du, also war das ein bewusster Vorgang, das so zu verändern? Weil, also ich bin jetzt noch ein bisschen für mich so verwirrt, also das hört sich ja jetzt ein bisschen so diffus an, aber wenn ich mir deine Beschreibung in LinkedIn angucke, dann sage ich, hey, Bauchladen, das könnte jetzt die Strategie sein, einfach sich zu erweitern und sich mit anderen Zielgruppen zu vernetzen. Oder war einfach das so auch intrinsisch, dass du gesagt hast, hey SEO, ja, das schreibe ich mir einfach auf die Fahnen. Und das ist jetzt ein bisschen, jetzt vielleicht eine harte Frage, aber das ist so wie so Webdesign-Agenturen, die dann einfach SEO mit draufschreiben.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist ja ganz oft gar kein SEO, sondern ja, ist ja einfach nur, oh, ich habe da mal was von Keywords gehört und dann biete ich SEO einfach mit an, weil ich irgendwie selbst ein paar Erfahrungen gemacht habe. Das ist ja für viele, vielleicht mich eingeschlossen, ja auch vielleicht ein bisschen dünn, aber kann auch natürlich intrinsisch besetzt sein. Und im Kern habe ich da auch so angefangen. Das soll jetzt gar nicht so sich blöd anhören. Ich war Polizist, habe genau nebenberuflich das so angefangen. Aber dieser Weg hin, dein Aufgabenbereich und dein Leistungsbereich so zu spreaden, so auszudehnen, ist das nur passiert? Hat das eine Strategie gehabt oder?
Ja, also nee, seit einem gewissen Punkt hat das keine Strategie mehr. und ich bin auch überhaupt nicht
glücklich geworden. Pures Chaos.
Ja, es ist, wir sind halt gerade mitten in diesem Prozess der Agenturfindung. Ne? Und ich glaube, dass auch gerade das sowas auch Themen sind, die jetzt demnächst anstehen werden. Aber ich tue mich schwer tatsächlich, weil das Thema SEO, das ist halt, also ich mache es selber unfassbar gerne. Und ich habe da unfassbar viel Spaß dran, da bin ich total nerdig irgendwie unterwegs. Und deswegen steht es da halt auch drin, weil das sind dann Projekte, die ich selber mache. Das heißt, wir würden niemals ein großes E-Commerce-Projekt damit bearbeiten, ne? Weil ich das alleine mache und Geschäftsführerin bin. Das funktioniert gar nicht. Und die anderen Dinge, die mache ich ja gar nicht mehr selber. Muss man einfach mal sagen, ne? Dafür, das ist gerade so der große Change, dass ich da eigentlich gar keine Zeit mehr für habe, weil ich nur noch in Gesprächen sitze mit Mitarbeitern oder mit Kunden und das eigentlich so ein bisschen, ja, aus der Hand lassen muss. Also mal gucken, wo wir damit enden. Ja, mal schauen.
Mhm. Also du hast gerade so ein bisschen gesagt, also, und ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen, dieser Switch hin zu, ich arbeite jetzt irgendwie am Unternehmen statt im Unternehmen, der ist ja bei dir total im Gange, wenn ich das jetzt so richtig raushöre.
Auf jeden Fall, ja.
Und wie weit bist du da mit deiner Entscheidung? Weil ich muss sagen, ich habe diese Steps ja auch immer gemacht, habe die in Büchern vor allen Dingen gelesen, gerade diesen Spruch, den ich gerade gesagt habe, und musste dann aber auch feststellen, dass ich eigentlich schon auch ganz schön Bock habe, im Unternehmen zu arbeiten und gar nicht am Unternehmen zu arbeiten. Muss aber teilweise am Unternehmen arbeiten, wenn ich jetzt Vertrieb zum Beispiel eben am Unternehmen arbeiten mit reinrechne. Und ich würde jetzt mal bei dem, was ich jetzt so sehe und wahrnehme, und das ist ja sehr oberflächlich, dich als die größte Vertriebsmaschine für die Marketingfee irgendwie einoperieren, weil du, glaube ich, rumgehst draußen und den höchsten Conversion-Hebel hast, nämlich das, den Kontakt zu Menschen, den, ich sage immer so gerne, den Fuß in die Tür zu kriegen. Und das ist schon ein bisschen am Unternehmen arbeiten, aber das deckt sich ja dann nicht mit der Leidenschaft für SEO, weil SEO ist ja ein Erfahrungswissen. Da kannst du sicherlich zu Konferenzen gehen, aber die Magie, also wie gesagt, nur immer meine Perspektive, die Magie, wie ich SEO gelernt habe, war das Arbeiten mit eigenen Projekten. Und ohne das, glaube ich, hätte ich nicht so ein Gesamtverständnis für SEO. Und wie machst du das denn? Weil du kannst ja sonst gar nicht, also hast du eigene Projekte, die dann noch genau so weiter betreust, oder wie läuft dann so das Learning bei dir?
Ja, genau. Also so ist das eigentlich bei mir auch entstanden, ne? Also klar, es war also im Studium halt ein Thema, und als das war der zweite Kurs, und eigentlich habe ich danach nicht mehr so richtig was anderes mitgemacht, weil ich wirklich eigentlich die ganze Zeit, also meine Dozentin damals meinte, für eine gute Keyword-Recherche darf man auch gerne irgendwie 3-4 Monate sitzen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe es richtig auf die Spitze getrieben, wirklich. Und das halt dann für die ersten eigenen Projekte dann komplett so, ne? Und so, da habe ich, glaube ich, dann auch einfach viele Erfahrungen sammeln dürfen, so praktische Erfahrungen jetzt in dem Bereich, ne? Und das sind dann natürlich Themen, die ich jetzt nicht loslassen kann. Also auch die Webseite schaufenstergestalten.de zum Beispiel, ne? Dieses war ja mein allererstes SEO-Projekt. Mhm. Nein, da habe ich es bis heute nicht geschafft, mich nochmal hinzusetzen und mal wirklich einmal so richtig durchzugehen und das weiter zu optimieren, was ich eigentlich so nach 1,5 Jahren hätte machen müssen, weil ich dann gemerkt habe, okay, das Ranking bleibt jetzt stehen. Aber das war halt eigentlich ganz geil zu sehen, okay, mit den kleinen Hebeln, also das habe ich natürlich schon gemacht und das mache ich auch heute noch, hier mal eine Kleinigkeit ergänzen oder da, weil ich sehe, okay, dieses oder jenes Keyword könnte sehr nice sein, gerade jetzt, gerade zu der bestimmten saisonalen Zeit oder whatever. Also gerade Schaufensterthemen sind ja saisonale Themen, ne? Da gibt es Keywörter wie Schaufenster dekorieren im Frühling mit einer beträchtlichen Anzahl an Suchvolumen und, ne? Also so bin ich da halt vorgegangen und habe es halt geschafft, unfassbar viele Leute für dieses nischige Thema auf meine Webseite zu kriegen, und das kann ich bis heute nicht lassen. Das heißt, meine Vision für die Zukunft ist, irgendwann Geschäftsführer einzustellen und selber solche Sachen noch machen zu können, wirklich, ja.
Mhm. Ja, ein verrückter Weg, aber lass uns mal noch ein bisschen an die Wurzeln zurückgehen. Also du hast ja die Möglichkeit, so Freelancer zu sein, so hast du ja auch gestartet, so den ersten Weg in die Selbstständigkeit. Man nennt sich denn so eigentlich vielleicht Agentur, aber in Wirklichkeit ist man ja eigentlich nur ein Freelancer. Ich glaube, die Phase haben ja alle durchgemacht. Warum bist du auf die Idee gekommen, dass Zeit gegen Geld zu verkaufen dein Geschäftsmodell ist, was so geil ist?
Zeit gegen Geld zu verkaufen?
Das machst du also, ja jetzt eigentlich so. Also du hast die Zeit deiner Mitarbeiter, die du in die Projekte investierst, und da verkaufst du nach Stundensatz oder Projektsatz, egal wie. Ja, ja. Aber du verkaufst immer Zeit gegen Geld. Und das Problem dabei ist ja, kann ich ja vorwegnehmen, weiß ja auch jeder, ist, dass die Ressource Mensch, also damit das Geschäftsmodell, ja, jetzt nicht das Leichteste ist im Agenturumfeld und im Online-Marketing-Umfeld, wo wir keine geregelte Ausbildung haben.
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich bin ich da insgesamt relativ planlos und bin da tatsächlich so reingestolpert, muss ich sagen. Also auch die Mitarbeiteranzahl, da bin ich wirklich von vornherein immer sehr vorsichtig gewesen und habe wirklich die Leute erst eingestellt, als ich wusste, okay, das sind jetzt Projekte, die wirklich lange laufen. Da habe ich jetzt schon ein Jahr lang dran gearbeitet mit den Kunden. Da bin ich mir so sicher, wie man vielleicht sein kann als Unternehmer, dass das noch eine langjährige Geschäftsbeziehung bleibt und wir brauchen da in dem Bereich jemanden und ich habe da jemanden und warum jetzt nicht den Festvertrag? So, ne? So waren dann eher die Wege.
Mhm. Aber du hättest dich ja auch entscheiden können, vielleicht irgendein Produktangebot zu machen, irgendeine, also wirklich harte Online-Kurse zu verkaufen, Anleitungen zu verkaufen, vielleicht ein Tool zu entwickeln. Die Villas macht das ja gerade irgendwie, dass die jetzt gerade jetzt irgendwie so ein SAS-Modell entdeckt hat, nachdem die den Weg ja so, also nicht wie du jetzt, ich glaube, die hat noch ein, also ich will denen nicht zu nahe treten, aber die hat wirklich eine unglaubliche Schlagzahl. Ich glaube, die kann man mit 3 Kindern, kann man die Schlagzahl gar nicht hinbringen. Und das will ich überhaupt gar nicht mindern. Also Respekt vor 3 Kindern, ja, also hier.
Alles gut.
Förmliches Verneigen. Aber die hat halt auch den Weg gemacht, wo ich beobachte, okay, die hat auch zu Anfang erstmal Zeit gegen Geld verkauft, eben auch mit Mitarbeitern Projektarbeit verkauft und kommt jetzt in diesen Tool-Bereich, wo wir ja alle wissen, dass die Margen in dem Bereich eigentlich viel, viel geiler sind und auch du ja nicht abhängig von der Personalressource bist. Weil was ist jetzt, wenn irgendwie 2 sich zusammentun, die jetzt einfach gekommen sind, die beiden Frauen, und die würden jetzt beide gehen? Das reißt ja unglaubliche Lücken, nicht nur bei dir, sondern bei jeder Agentur, bei jedem Konstrukt irgendwie.
Ja, das ist richtig. Aber das sind dann quasi die eigenen Projekte, ne? Also zum Beispiel dieses Thema Schaufenstergestalten.de, das ist ein Online-Kurs. Also das erste Produkt, das war ein Online-Kurs und den gibt's noch und der läuft auch einigermaßen, würde ich mal sagen. Also es ist so, dass da jeden Monat ein gewisses Kontingent an Menschen den buchen. Und ja, das werden wir irgendwann nochmal ausbauen. Aber das ist halt was jetzt schon skalierbar ist. Oder die Veranstaltung.
Genau, aber das ist ja genau der Moment. Jetzt muss ich nochmal darauf rumreiten. Ja. Den werden wir irgendwann mal ausbauen. Ist ja eigentlich, jetzt tauschst du Zeit gegen Geld Geschäftsmodell gegen ein Modell, was ja eigentlich skalierbar wäre. Und ziehst jetzt Zeit gegen Geld vor der Skalierung vor. Warum?
Nein, ich bin so blöd, ich mache das alles gleichzeitig. Wirklich.
Genau, dann macht man es aber irgendwie aber nicht richtig. Oder da kümmern wir uns später drum, war eben, glaube ich, die Formulierung. Du weißt ja, dass du nicht Vollgas da gibst in den Projekten.
Ja, das ist richtig, ja. Genau, ja, da kümmern wir uns später drum. Ist entstanden, weil in meinem Kopf ist, dass ich da eigentlich mit einem gewissen Ads-Budget reingehen will. Mhm. Und bevor ich aber so ein Projekt wie Schaufenster gestalten mit Ads-Budget bespiele, also dann will ich vernünftiges Budget haben, also mindestens 5-stellig im Monat. Und das will ich nur investieren, wenn ich mindestens 6-stellig im Monat einnehme. Und da bin ich nicht. So, das heißt, das ist eigentlich die Vision. Ich möchte die absolute Sicherheit haben, bevor ich in sowas reinbutter. So blöd bin ich dann als Mama. Und so mache ich das auch mit allen anderen Projekten. Also wir sind da überall noch in einem gewissen Bereich der Sicherheit. Aber auch zum Beispiel das Magazin Personalberater News oder auch die Veranstaltungsreihe Apofluencer, ne, den ich jetzt gekauft habe, sind ja maximal skalierbare Sachen, theoretisch. Mhm. Also auch das Thema Apofluencer ist halt jetzt was, wo ich so reingestolpert bin in dieses Thema Event. Und das wirst du wissen, also ich stehe gerade, für mich sind gerade die Themen, wo kriegen wir die richtigen Sponsoren her und. Also dadurch, dass wir alles auf einmal machen.
Ich habe noch nie was von gehört, da müssen wir uns
nochmal unterhalten. Genau.
Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen.
Ja, genau. Also so blöd wie ich bin, nehme ich halt alle Chancen gleichzeitig an, die ich sehe oder wo ich Potenzial drin sehe. Ne? Und das bedeutet ganz klar, dass wir insgesamt mit allen Sachen langsamer wachsen, aber sie wachsen alle. Und wenn mir jetzt die Agentur wegbricht, ist das nicht schlimm. Also klar wäre es scheiße, aber ich würde jetzt nicht pleite gehen.
Hm. Was sagst denn du? Ich meine, das ist jetzt so die Außenreflexion von mir, dass ich jetzt sehe, ab einem bestimmten Punkt ist es bei dir halt wirklich am Laufen gewesen, zumindest so, was ich jetzt in Social Media beobachten konnte. Wie ist denn dein Empfinden selber? Ab wann war denn dieser Punkt überschritten, dass du jetzt zumindest, sagen wir mal, Erfolg in Sachen Konferenzzirkus einzuladen, als Speaker diesen Vertriebsweg auch gehen zu können, der ja ein klassischer Vertriebsweg ist? Da gab es ja irgendwie einen, also ich hatte so zumindest ein Gefühl, dass es da so einen Push gegeben hat, so einen Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man den, also hast du da ein Gefühl für, wie der entstanden ist, warum der entstanden ist, warum gerade da der Punkt war, oder ist es einfach Zufall?
Also ich kann sagen, was ich vermute. Ne?
Das dann ja, genau, darum geht es ja.
Also, ja,
gibt
genau.
Eine Gewissheit.
Also ich vermute, dass ich irgendwann letztes Jahr war der Punkt, also Anfang letztes Jahr, dass ich meine Kinder so groß waren, dass ich gesagt, also anderthalb der Kleinste, ne?
Also sehr groß.
Dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt auch mal für ein paar Stunden hier wegfahren. Also das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt nicht mehr alles online. ich gehe vielleicht mal zu einer Konferenz, ich gehe vielleicht mal OMR, zum ersten Mal gehört, ein Jahr davor, alle auf LinkedIn sprechen über OMR, überhaupt LinkedIn, habe ich in meinem Studium das erste Mal von gehört, kannte ich vorher nicht, ne? Also muss man auch sagen, und dann das erste Mal von der OMR gehört und dann war ich das erste Mal auf der OMR, bin das angeguckt, weil Hamburg ist ja um die Ecke, kann man ja da mal machen.
War also, jetzt in diesem Jahr deine erste OMR oder?
Nee, letztes
die davor,
Jahr.
Von 23. Jahr, okay.
Genau. Und das waren so, oder auch davor, dass ich beim Upfluencer ja erst als Speaker, so hat das angefangen, dass ich als Speaker gebucht würde für den Upfluencer, den ich jetzt übernommen habe. Und diese Vor-Ort-Events, dann Leute kennenzulernen, sich mit denen stark zu vernetzen und also wirklich Netzwerken. Hätte ich die gedacht, ist ein riesen Gamechanger für alles.
Warum bist du da gebucht worden?
Für den Upfluencer?
Ja.
Kann ich nicht sagen. Also wir haben den Kontakt über LinkedIn gehabt und das lag wahrscheinlich an meinem Post, in meinen Aktivitäten über LinkedIn. So kam die Aufmerksamkeit, ja.
Aber hast du denn irgendwann gesagt auch, ich meine, es liegt ja mal daran, glaube ich, vieles in LinkedIn ist ja so, dass man so ein bisschen was über sich schreibt, irgendwie eine Menge Personality irgendwie probiert reinzubringen und dabei vergisst ja eigentlich sein Angebot zu präsentieren, weil man auch nicht zu werblich sein will. Das ist zumindest auch immer eine Sache, wo ich mir zumindest Gedanken mache, obwohl das mit der Werblichkeit mir eigentlich auch relativ egal ist, muss ich mal sagen. Aber man probiert ja schon irgendwie da nicht so sein Angebot auf den Tisch zu hauen. Hast du denn irgendwann wirklich gesagt, du bist Speaker oder du willst speaken? Oder wie sind denn Leute darauf gekommen, dass du jetzt auf die Bühne gehörst?
Die damalige Inhaberin, das war die erste, die mich gefragt hat. Das war in einem Meeting. Also wir haben tatsächlich, die ist auf mich aufmerksam geworden über LinkedIn und dann ging es um so ein kleines Projekt und dann haben wir gesprochen. Und ich habe das ja schon verfolgt, dass sie den Upfluencer da großgezogen hat und dass die ersten zwei Events, glaube ich, schon waren. Mhm. Und dann hat sie mich einfach gefragt. Also ich kann dir nicht sagen, was ihr durch den Kopf ging, aber da hat sie mich gefragt. Und ich habe natürlich ja gesagt und bin fast gestorben vor Aufregung beim ersten Mal. Aber ich habe es durchgezogen und durfte dann wiederkommen. Und so ist das dann passiert, ne? Also dann kam halt eins zum anderen. Dann lernt man den kennen. Dann darf man hierhin, dann darf man dahin. Und auf einmal läuft es gefühlt.
Also kann ich ja wieder so ein bisschen zusammenfassen. Also ich glaube, dass ich jetzt so rausziehen konnte, dass das so ein Prozess ist von machen und dann irgendwann der richtigen Person über den Weg laufen und dann gehen neue Türen auf, die aber nur aufgehen, wenn man macht und wenn man ein bisschen über die Schmerzgrenze rübergeht. Und vor allen Dingen, dass man den Mut aufbringen muss, sich überhaupt auf die Bühne zu stellen, was nicht so einfach ist. Viele labern das einfach immer nur so runter. Es ist aber ab einer bestimmten Bühnengröße, sage ich jetzt mal, schon nicht ganz so einfach gut zu präsentieren. Wir sind ja so, also ein bisschen kenne ich mich ja aus im Eventgeschäft. Da sind halt eine Menge Leute, die viel zu sagen haben und die auch Wissen haben, keine Frage. Aber so richtig speaken würde ich das nicht nennen. Also wenn ich mir jetzt so diese ganze Fraktion von Greater angucke, die richtig rhetorisch auch auf dem Punkt sind, dann ist das irgendwie so eine andere Welt. Und sich in diesen Bereich ranzutrauen und wenigstens diesen Punkt zu haben, okay, ich kann ihm standhalten, aber habe auch was zu sagen, ich kann was für dieses Zielpublikum präsentieren, das ist ja eine Sache von Mut. Also erstmal drei Kinder ist schon mutig, also du scheinst sowieso ein mutiger Mensch zu sein. Dann hast du deinen Mann total im Griff. Also das scheint Intuition zu sein, scheint Charakter zu sein. Und dann bist du eben auch jemand, der nicht sich scheut, irgendwie dann auf eine Bühne zu gehen. Ich würde jetzt mal einfach noch eine Reflexion dazu packen. Ich glaube, dass du auch in einem, also sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil diese Diskussion mit Frauen auf Konferenzen habe ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Da bin ich als Veranstalter ja immer irgendwie im Feuer irgendwie. Und ich glaube, dass einfach es eine unheimliche Not bei Veranstaltern gibt. Also gerade wenn ich jetzt so deine, ist ja unglaublich, was passiert ist. Wenn ich da einfach was raufsetzen würde, ist, dass ich glaube, dass es eine ziemliche Not bei Veranstaltern gibt, in bestimmten Bereichen, gerade wie im SEO, genug Frauen zu finden, die auch die Bereitschaft haben, auf die Bühne zu kommen, die was zu erzählen haben, die dich im Poster haben, die irgendwie auch wirklich funktionieren, weil du brauchst ja auch eine gewisse Form, also bei einer Standardkonferenz eine gewisse Form an Sicherheit. Und ich glaube, dass du in dieses Fenster oder jeder da draußen, also du hast es jetzt gemacht, aber es zeigt mir ja eigentlich auch, dass der Aufwand, wenn du den dann gehst, so wie du, dass das Fenster immer noch ziemlich weit offen ist, da denn reinzukommen, weil die Veranstalter unglaublich nach Frauenquote schielen, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist halt in unserer Szene schon sehr verbreitet, darauf zu schielen, ohne auch wahrzunehmen, wie der Markt wirklich zusammengesetzt ist. Und um dem zu entsprechen, hast du natürlich auch so eine Scharte offen gerade, wo du sagen kannst, okay, da kann ich reingehen. Und das hast du unglaublich gut gemacht. Also wenn man mich jetzt fragen würde, woran liegt das jetzt, dass du zumindest bei den Events so rumgereicht wird, dann wäre das ein Punkt der Erklärung für mich. Ist dir das auch mal so durch den Kopf gegangen oder ist das nur eine Young'sche Interpretation?
Nein, auf jeden Fall. Also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, definitiv. Also ich glaube auch ganz klar, dass da auch ordentlich eine Schippe Glück dabei ist und dass ich mich dementsprechend einfach glücklich schätzen kann, da zu sein, wo ich jetzt bin. Ja.
Mhm. Und jetzt wissen wir ja, dass du da stehst und dass das relativ erfolgreich läuft. Und irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo du dieses Mittel, oder ist es ein Stilmittel, frage ich mal lieber so rum, dann zu sagen, es ist ja unglaublich, was da gerade passiert. Weil ich lese es ja bei so vielen, also klar sind da auch viele mit bei, für die es wirklich unglaublich ist. Aber man merkt ja, dass die Resonanz, glaube ich, ganz gut ist auf so eine Post. Macht das was mit dir? Also
jetzt mal ganz ehrlich, natürlich habe ich den Post so geschrieben, genau aus den Gründen, weil ich gesehen habe, bei LinkedIn funktionieren solche Postings. Trotzdem ist der Kern der Aussage wahr. Also trotzdem ist es für mich unglaublich, dass das so gekommen ist. Also ich bin eine schlechte Texterin. Das hätte man sofort rausgelesen, wenn ich das nicht so gemeint hätte. Das glaube ich wirklich. Das heißt also, die Emotionen in dem Post, den du da meinst, die sind auf jeden Fall echt. Aber ganz klar, also ich habe es ja auf LinkedIn gepostet und nicht auf Instagram oder Xing oder sonst wo, weil ich weiß, dass es bei LinkedIn funktioniert. Klar, Eigenmarketing ist super wichtig und dazu gehören eben auch solche Dinge.
Genau, und gehen wir mal zum nächsten Thema, was mich mega interessiert. Jetzt habe ich ja oder haben wir ja beleuchtet die Marketing- und Vertriebsleistung, die du jetzt einnimmst, was sehr beachtlich ist. Hut ab dafür. Und jetzt habe ich aber gesehen, zumindest auf deinem Firmenprofil ist ja zumindest jemand, der den Bereich Vertrieb da auch noch irgendwie betreut. Das heißt, dir wird ja als selbstständige Unternehmerin jetzt klar sein, okay, da ist vielleicht eine hohe Abhängigkeit zu meiner Person da. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mich mit meinem Mann doch umentscheiden sollte, dass ich jetzt mehr zu Hause bleibe, also du explizit, und er mehr arbeiten geht oder die Kinder sind krank oder whatever, alles, was so passieren kann in einem Familienbetrieb, dass du merkst, okay, da muss es vielleicht noch ein Fallback geben, um einfach genug Kundenaufträge ranzukriegen, damit ich die Mitarbeiter, die ich jetzt habe, auch denen einen sicheren Arbeitsplatz geben kann durch Umsatzgenerierung? Oder wie? Oder war es auch wieder nur ein Zufall, dass er jetzt drin ist, weil er da war und hat einfach Vertrieb gelernt?
Nee, es sind zwei Sachen. Also einmal war ja die Situation mit dem ersten Vertriebler, ne, wo ich dachte, komm, ich gebe dir mal eine Chance. Mhm. Das habe ich aber auch gemacht, weil ich ich habe erst überhaupt nichts von Vertrieb gehalten. Also wirklich nicht. Das habe ich auch offen kommuniziert auf LinkedIn. Und habe dann festgestellt, nach 2 Jahren, okay, es gibt wirklich
Aber was meinst du mit Vertrieb? Definier mal Vertrieb in deinen
Also
Worten.
Vertriebler, wirklich Kaltakquise.
Also Kaltakquise.
Kaltakquise, das ist
also
für mich
Vertrieb
so
ist ja, oder was du auf Konferenzen machst, kann man auch als Vertrieb einrechnen.
Ja, das ist für mich von Push-to-Pull-Marketing. Das ist für mich noch nicht richtig Hardcore-Vertrieb. Also richtiger Vertriebler ist der ein Telefon in die Hand nimmt. Also dementsprechend richtig Eier hat und das ist was ich niemals machen würde. Also da sage ich schon immer, wenn es richtig scheiße läuft und ich Kaltakquise machen muss, wo alles zusammenbricht, dann werden wir verhungern, Leute. Das sage ich schon immer. Das wird nicht funktionieren. Aber ich habe dann halt gesehen, es gibt anscheinend wirklich Firmen, die darauf basieren und wo das funktioniert. Mhm. So. Nur deshalb habe ich dem überhaupt eine Chance gegeben. Und dann hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich das auch erstmal liegen lassen und habe dann gedacht, boah, jetzt habe ich irgendwie so viel Zeit und Geld da reingesteckt. Jetzt will ich das irgendwie doch nochmal größer machen oder nochmal versuchen.
Sag mal nochmal kurz, woran ist es gescheitert? Also es gibt ja bestimmte Punkte, woran Vertrieb scheitern kann. Sag mal einfach, wo es bei dir gescheitert ist.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Weil Vertrieb, also ich bin so jemand, wenn ich weiß, ich habe von etwas keine Ahnung, Vertrieb, dann lasse ich die Finger davon. Das heißt, also klar, der Vertriebler kann mit mir sprechen, aber für Fragen haben wir einen externen Vertriebscoach zu ihm zur Seite gestellt, weil ich ihm keine fachlichen Fragen beantworten kann. Und auch, glaube ich, nicht, also klar kann ich versuchen, das zu verstehen, aber ich glaube, es ist einfach viel besser, wenn ihr jemanden hat an der Hand, der dabei ist, der das halt auch immer, also der genau weiß, was da los ist. So, mal vereinfacht gesagt. So ist das Thema generell erstmal entstanden. Und dann hat es halt einfach trotzdem nicht funktioniert. Also sowohl der Vertriebler war unzufrieden, also muss man dazu sagen, der Vertriebler hat dann selber irgendwann gekündigt, weil er halt gar keine Aufträge rangeholt hat. Ich hätte dann noch wahrscheinlich noch ein bisschen länger ein paar Sachen versucht, aber ja.
Weil ihr aber auch wenig Führung gekriegt habt, würde ich mal sagen.
Das kann auch
also nicht, weil ich weiß, sondern weil es fast immer so ist und weil es bei mir auch so war.
Nee, ich glaube auch, dass ich da sehr, also ich muss da auf jeden Fall einiges falsch gemacht haben, ja. Da bin ich auch ganz fest von überzeugt, ja. Es ist aber schwierig für mich zu greifen, wenn es so ein Thema ist, wovon ich inhaltlich gar keine Ahnung habe, ne? Mhm. Fällt es mir dann halt auch schwer. Also ich kann nicht sagen, woran es hat jetzt gelegen. Waren die Telefonate doof? War das Skript doof? War keine Ahnung was blöd? Also könnte ich nicht beurteilen und würde ich deswegen auch gar nicht versuchen, ne? Deswegen kann ich die Frage so nicht beantworten.
Das heißt aber, jetzt gibt's ja einen Vertriebler. Das heißt, jetzt ist ja, für den wirst du ja auch Geld bezahlen. Ja. Das heißt, was ist jetzt anders?
Genau, der Gedanke dahinter ist tatsächlich ja jetzt, dass überhaupt dieses Thema Agentur, also eine Agentur zu werden, so dass es sich auch wirklich wie eine richtige Agentur anfühlt, mit vielen Mitarbeitern, mit verschiedenen Bereichen. Also gut, jetzt seitdem wir zu sechs sind, fühlt es sich auch, also für mich schon nach einer Agentur an. Mhm. Ist auf jeden Fall was ganz anderes als noch vor einem Jahr. Aber ich glaube, dass das einfach dazugehört, dass man gewissen Umsatz als Agentur machen muss, um den Mitarbeitern die Sicherheit zu geben und. Und dazu gehört dann einfach, dass man gewissen Wachstum hinlegen muss. Also testen wir das einfach mal mit dem Vertrieb.
Also der ist noch gar nicht so lange da?
Nee, genau, ja.
Okay, also du weißt noch gar nicht, ob es funktioniert.
Also es ist besser, auf jeden Fall doch. Also wir haben jetzt schon einige Termine, aber der ist jetzt noch nicht so lange da, dass ich sagen würde, okay, wir stellen jetzt nochmal 10 Leute ein oder so, ne? Also davon sind wir noch weit entfernt, genau, weil das alles noch viel zu frisch ist.
Das Hauptproblem, was wir auch immer mit Vertrieb hatten, ist ja, dass die richtig guten Vertriebler, zumindest soweit ich das Thema verstehe, eben auf Provisionsbasis, also die haben immer einen Festanteil und dann eine Provisionsbasis, und die richtig guten Leute, die leben ja von der Provision eigentlich. Der Festanteil, wenn die sich darauf ausruhen, dann hast du sowieso ein falsches Konzept gebaut. Also muss der Hebel sein, den Provisionsanteil zu haben. Jetzt nehme ich mal gar nicht uns, weil wir aus dem Game schon raus sind, aber ich nehme jetzt mal dich, und du hast einen super Vertriebler und hättest jetzt auch ein gutes Provisionierungsmodell, dann hast du ja eigentlich auch das Problem, dass der jetzt, wenn der richtig gut ist, losrennt und mit einem Korb Aufträgen jede Woche reinkommt und sagt, hier, das ist so und so viel Umsatz, bam, hier, nimm. Und du sagst, okay, ja, ist toll, super erfolgreich, aber wie? Wie geht's denn damit um? Also ich glaube, es ist ja gerade bei Agenturen unglaublich dünnes Eis.
Hast du recht, aber ich glaube, vor dem Problem stehen wir noch lange nicht. Also nicht nur, weil, also das Ding ist auch einfach dadurch, dass wir so viele Optionen haben. Also wenn der jetzt für eine Sache super viele Aufträge ranholt, ja, dann gebe ich dem halt ein anderes Projekt. Dann soll er halt für Schaufenster gestalten zum Beispiel Leute ranholen für den Kurs anstelle. Also es gibt ja so viele Sachen, die er machen könnte, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, dass wir das Problem erstmal noch nicht kriegen werden.
Also ich glaube, die Entscheidung ist schon cool, du hast das ja gerade gesagt, nämlich dann diese Leute auf ein skaliertes Geschäftsmodell oder skalierbares Geschäftsmodell zu schieben. Mhm. Was ich eben mitkriege, dass viele in meinem Umfeld eben genau in diesen Zeit-gegen-Geld-Modellen da Vertrieb draufsetzen, und das kann ja nur ein Verrecker sein, weil der Vertriebler einfach begrenzt ist, weil du gar nicht so viel abarbeiten kannst oder auch das Personal nicht so schnell rankriegst, um dann so in den Flow zu kommen. Wie ist denn so deine, also jetzt hast du ja schon eine ganze Menge Wege gemacht, eine ganze Menge Strecke gemacht, bist relativ erfolgreich. Erfolg ist immer so ein Ding, da tue ich mir immer schwer, ist egal. Ich glaube, du bist da relativ erfolgreich. Wo soll es noch hingehen? Was hat Chantal jetzt für eine Vision, wo will sie hin?
Meine Vision?
Das Chaos. Lass kommen, das Universum.
Nee, also die unromantische und auch vertrieblich unschlaue Wahrheit jetzt hier zu nennen, ist ja, dass ich ja eigentlich gar nicht, also ich bin ja mit dem Gedanken in die Selbstständigkeit gegangen, um das für meine Familie zu machen, damit es uns gut geht. Das heißt, meine Vision ist halt einfach irgendwann finanziell so unabhängig zu sein, dass ich wenig arbeiten kann und trotzdem meinen Kindern alles leisten kann. So, und dann bin ich, glaube ich, also nicht jemand, dem es jetzt um die Yacht geht, sondern mir geht es darum, ein schönes, großes Einfamilienhaus zu haben, wo meine drei Kinder, jeder ein Kinderzimmer hat, und ich möchte einmal im Jahr im Urlaub fahren können. Also ich glaube, ich bin da noch relativ bescheiden, und mehr will ich eigentlich, erwarte ich vom Leben auch gar nicht. Das ist das, was ich machen möchte, meine Zeit mit meinen Kindern verbringen und eben nicht mehr so wie jetzt von morgens bis abends gefühlt die ganze Zeit arbeiten. Aber deswegen mache ich das so stark, weil ich denke, wenn ich das jetzt so noch durchziehe, 1-2 Jahre, dann kann ich wesentlich weniger arbeiten und muss mir trotzdem keine Sorgen machen am Monatsende oder sowas. Ne? Also das ist der einfache Grund. Und soweit möchte ich wachsen, und dann bin ich zufrieden.
Mhm. Genauso ist das wirklich so? Jetzt wollte ich mal ketzerisch fragen. Also, was ich mit meiner Frau immer hatte, war dieser Moment, dass sie gesagt hat, okay, wann ist denn genug bei dir? Wann ist denn jetzt so der Punkt erreicht? Wann ist denn genug? Wann ist denn, also für sie war schon lange der Punkt erreicht, den du gerade beschrieben hast. Und für mich gab es aber immer noch, wie bei diesen 100-300%, also dieses Sicherheitspuffer, um es einfach alles abfassen zu können, dass man einfach ja doch dennoch weiter wächst, um das abzupuffern, wenn es mal nicht mehr so ist. Ist das ein Thema? Manchmal denke ich ja, wenn man so lange dabei ist, und du hast ja recht, ich mache ja schon ein paar Minuten irgendwie so Selbstständigkeit und Unternehmertum, dass man viel zu verkopft an die Sachen rangeht. Ich finde es eigentlich so super, wie du da rangehst, weil du eigentlich gar keine Gedanken darüber so richtig vielleicht machst. Und vielleicht ist das die Magie dabei, sich gar nicht so viel Gedanken zu machen. Oder so sagt dein Partner genau irgendwann auch sowas wie, wann ist denn genug bei dir?
Reicht jetzt nicht mehr? Das ist eine Dauerdiskussion, ja doch. Klar. Aber ja, was soll ich sagen? Also gut, die Wahrheit ist, dass wir als Familie, als Corona losging, ganz harte Zeit hatten. Und ich nie wieder so eine Situation kommen lassen würde. Und da, also ohne dass man das finanziell gut abfedern kann, alles. Ne? Das heißt, solange ich so einen Punkt nicht erreicht habe, kann er so viel protestieren, wie er will. Und das weiß er aber auch, ne? Also der ist halt damals stark erkrankt und dann steht man alleine da mit drei Kindern und dann, wenn man so einen Fall nochmal hat und dann vielleicht nicht mehr arbeiten kann und weil man drei Kinder halt alleine versorgen muss, für so einen Moment möchte ich vorbereitet sein. Mhm. Das ist alles.
Und dann aber jetzt Hand aufs Herz, was, wenn das jetzt wegbrechen würde, ein Teil von dir ist doch dieses ADHS-mäßige im Marketing rumwursteln, oder? Ich meine, mach doch ja, also, Kern seines Selbst aus, irgendwie machen zu können, selbstständig sein zu können, sich verwirklichen zu können. Da ist ja unheimlich viel Wirksamkeit drin. Das macht ja in Teilen auch abhängig, oder? Ich meine, wir beiden Süchtigen können das da untereinander sagen jetzt hier.
Ja, das ist auf jeden Fall so, klar. Aber ich muss sagen, also ich weiß ja auch, dass ich aktuell völlig bescheuert viel zu viele Sachen eigentlich habe. Und ich will halt einiges davon groß machen und dann halt irgendwann verkaufen. So, das gilt natürlich jetzt nicht für alles. Zum Beispiel für bestimmte Dinge, wo mein Herzblut dranhängt, wie zum Beispiel diesen Online-Kurs, ja, werde ich bestimmt niemals verkaufen. So, der wird entweder ewig laufen oder irgendwann zugrunde gehen, keine Ahnung. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ne? Aber andere Sachen weiß ich, dass ich gerade da sehr viel mehr aktuell mache, als ich es in Zukunft machen will. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, jetzt habe ich nur noch ein, zwei Themen, habe ich trotzdem also innerlich mehr Ruhe. Auch wenn ich dann vielleicht noch genauso viel arbeite, glaube ich, ist der innere Ruhepegel dann ein bisschen, also woanders, ne, wenn man nicht so viele Sachen hat. Ja, mal schauen.
Ja, ich bin ja auch, kann ich ja so als Abschluss jetzt mal nehmen, weil du da noch nicht bist, aber vielleicht erinnerst du dich irgendwann mal an meine Worte. So gönnerhaft hier, so ganz cool. Ich bin ja durch die Corona-Zeit auch durch sehr harte Jahre gegangen. Die sind auch noch nicht ganz durch, muss ich ehrlicherweise sagen. Da sind noch ein paar Baustellen, die wir auch noch schließen müssen, weil die Folgen von Corona doch langwieriger waren, als der ein oder andere sagt, jetzt Corona vorbei. Nee, da sind ganz viele auch in meinem Umfeld, die noch mittendrin sind in der Regulierung der ganzen Probleme, die aus Corona entstanden sind. Was aber mich irgendwie zum Umdenken gebracht hat und das vielleicht so eine Quintessenz ist, dass ich in Jahren, wo wir sehr stark gewachsen sind, auch damals als Agentur, auch viele Mitarbeiter hatten, schon irgendwie einen Mega-Wasserkopf aufgebaut habe. Eben auch, wenn der Umsatz so durchgelaufen ist, nicht so richtig Kostenkontrolle hatte, nicht so richtig Effizienzkontrolle hatte. Und durch diese ganzen Struggle mit Corona und dieses Runterbrechen, Hinterfragen der Geschäftsmodelle und auch wirklich mal sich die ganzen BWAs zu nehmen und zu gucken, was hat man denn im Tool-Bereich? Es war unglaublich, was wir für Tools hatten. Völliger Quatsch. Und das runter zu reduzieren ab bis zu einem bestimmten Punkt, dass so eine Effizienzklasse da ist, wo du wirklich, wirklich gute Rendite erwirtschaftest mit der Agentur. Das hatte, also jetzt unter dem ganzen Stress von Corona, und war bestimmt nicht geil, aber wenn ich was Positives daraus ziehen kann, ist, dass das ein Schlüssel ist, den hätte ich niemals ohne Corona gelernt, glaube ich, weil dann wäre es immer so weitergelaufen und es macht so unglaublich viel Spaß, wenn du hochrentabel arbeiten kannst. Also wenn ich noch an die Zeit zurückdenke, wo ich mal Druckerpatronen oder hier Druckertinten verkauft habe, unglaublich geiles Geschäftsmodell, hat unglaublich viel erwirtschaftet, auch im im Bereich von Events konnte man eine Zeit lang, auch jetzt noch, dauert jetzt vielleicht ein bisschen durch die Corona-Zeit, bis man sich erholt hat, aber schon skaliert ganz gut Geld verdienen. Und es macht ja unglaublich viel Spaß, wenn einfach viel Geld reinkommt und du wenig Ausgaben hast. Und das habe ich zumindest damals, und vielleicht bist du auf der Strecke, vielleicht machst du aber auch alles richtig, da habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren, wenn ich ehrlich bin, weil ich das mit Finanzverwaltung viele Sachen auch wieder erst unter dem Druck von Corona lernen musste und dann aber schmerzlich, dass ich auf bestimmte Sachen eben jetzt sehr viel Wert lege, die ich damals, weil einfach das Geld geflossen ist, gar nicht so richtig unter Kontrolle hatte. Und das kann ich nur als Empfehlung rausgeben, jetzt nicht mal an dich, Chantal, sondern an alle anderen da draußen, die sich so auf den Weg machen. Weil man sieht ja immer in den Videos, die ich mache, dass hinter mir unglaublich viele Bücher stehen. Und da stand das alles nicht drin. Die ganze Scheiße und die ganzen Fehler, die wir beide jetzt auch gemacht haben, ich bestimmt ein paar mehr Fehler, weil ich einfach ein bisschen älter bin, da steht da alles nicht drin. Und ich habe nach Corona viele Bücher nochmal gelesen und hätte schwören können, da sind andere Buchstaben drin. Und nicht, weil das Buch sich verändert hat, sondern weil ich mich verändert habe. Und darin liegt halt auch eine Menge Magie. Chantal, ich danke dir in jedem Fall für deine ganzen ehrlichen Antworten. Ich finde das in der heutigen Zeit nicht so selbstverständlich, dass man auf viele Sachen eben auch mal damit antwortet, dass nicht alles super läuft, sondern dass Sachen auch problembehaftet sind, dass das immer ein Weg ist und Selbstständigkeit immer in so Kurven läuft. Mal bist du ganz unten, mal bist du ganz oben. Und man muss sich immer vor Augen halten, genau dazwischen, zwischen ganz unten und ganz oben liegt das Glück. Das habe ich mir so als Weisheit fürs Marketing übrig behalten aus der Corona-Zeit. Also du musst mal Scheiße erleben, damit du auch ein glücklicher Mensch wirst. Also vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte in dem Zusammenhang. Willst du den Leuten hier noch was auf den Weg geben, gerade den Menschen, die von der also vom Freelancertum in Richtung Agentur gehen? Was ist noch eine Weisheit, die du denen mitgeben kannst, wo die vielleicht, ich meine, die machen sowieso ihre Fehler, die müssen ihre Fehler machen, aber manchmal erinnert man sich ja doch an das, was einer vielleicht gesagt hat und tritt auf die Bremse.
Ja, also wir haben es auch vorher alle gesagt und ich könnte gerade kotzen beim Thema Buchhaltung. Leute, macht das sofort vernünftig.
Also wenn ich an Buchhaltung denke, ich habe erst nach Corona das Thema Kostenstellen zum Beispiel entdeckt. Meine BWA, du glaubst gar nicht, wie die BWA aussah. Also wir haben probiert, über den Kontenschlüssel unsere buchhalterischen Controlling-Funktionen abzubilden. Und ich hatte leider auch eine Steuerberaterin, die mir da keine Einheit geboten hat, sondern die immer nur abgenickt hat. Also ich hätte sowieso Steuerberater werden sollen, glaube ich. Dann hast du für nichts Verantwortung und ist eigentlich cool. Aber so eine Sachen, so Kostenkontrolle zu haben, ist super. Vor allen Dingen, also ich meine, ist ja auch existenziell. Du hast es, glaube ich, auch in einem Post der letzten Tage beschrieben, dass viele Leute zwar viel Geld verdienen, aber wenn sie die Kontrolle verlieren, auch ganz schnell pleite sind und mit der ersten Steuervorauszahlung vor allen Dingen dann mit dem Rücken an der Wand stehen und dann ziemlich schnell den Finger heben müssen. Da bist du aber sicher aufgestellt. Ja, muss ich mir keine Sorgen machen.
Nee, keine Sorge. Ja, dieser böse Tag, der liegt auch schon hinter mir.
Genau, also achtet auf eure Finanzen, sonst danke ich dir für die offenen Worte, Chantal, und wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann findet ihr Chantal in jedem Fall in LinkedIn. Ist das dein Favorite-Kanal? Ja, ne?
Ja, mittlerweile ja.
Genau, also dann schreibt ihr einfach, genauso wie sie hier war, nämlich nicht scheu, ist sie da bestimmt auch, antwortet euch und ist da bestimmt auch offen in der Kommunikation. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüssikowski.